Dankeschön. Ja, ich bin ja hauptsächlich in der Prävention tätig als Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Sehe ich sehr viele Kinder, sehr viele Jugendliche, sehr viele erwachsene Menschen im Kontext Sexualität, aber meistens eben in der Präventionsarbeit. Aber auch in der Präventionsarbeit, das heißt in der Auseinandersetzung mit dem Thema Körper, mit dem Thema Sexualität, sind wir immer wieder mit Personen konfrontiert, die uns in dieser Arbeit bei Workshops, bei Einzelberatungen auch von Gewaltsituationen erzählen. Heute soll es darum gehen, die Einrichtungen, die Opferschutzeinrichtungen in Österreich ein bisschen zu präsentieren, beziehungsweise so aus der Sicht der Beratung das Thema zu beleuchten. Es ist ja schon viel gesprochen worden über die Wichtigkeit der Dokumentation, über die Wichtigkeit der Aussage des Opfers. Das Problem an der Situation ist, diese Wichtigkeit ist natürlich gegeben, weil es geht ja dann auch eventuell bei einer Anzeige darum, diese Aussage heranzuziehen. Die Schwierigkeit, die sich in der Arbeit mit Personen stellt, die von Gewalt betroffen sind, ist, dass die Gewaltsituation oft nicht erfasst werden kann, nämlich verbal erfasst werden kann. Das betrifft vorwiegend auch Kinder und Jugendliche. Und zwar muss man sich das, ich versuche das jetzt sehr banal zu erklären, so vorstellen, wenn ein Kind einer Gewaltsituation ausgesetzt ist, dann macht es eigentlich etwas sehr Kluges, es tut so, als wäre es nicht da. Das heißt, es steigt eigentlich gedanklich aus, es lässt die Gewaltsituation über sich ergehen und ist in Wahrheit, sagen wir mal, mit dem Kopf, mit den Gedanken woanders. Fragt man ein Kind nach einer erfolgten Gewaltsituation, wann war das, was war, wer war es und wo war es, kann es das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sagen. Da Kinder aber meistens insofern sozialisiert sind, dass sie eine Antwort auf die Frage geben wollen, geben sie auch eine Antwort. Das heißt, wir haben vor allem, wenn es sich um Gewalt und ganz im Speziellen auch, wenn es sich um sexuellen Missbrauch handelt, häufig die Situation, dass gerade Kinder und Jugendliche, aber es betrifft auch immer wieder Erwachsene, sich widersprechende Aussagen machen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht stimmt, was sie sagen, oder dass die absichtlich lügen. Es kann schon sein, das ist auch heute schon erwähnt worden, dass es möglicherweise darum geht, den Täter zu schützen. Aber sehr häufig geht es auch darum, dass die Situation nicht erfasst werden kann, weil es sich ja um einen, die Gewaltsituation handelt sich ja um einen Schockzustand. Das heißt, noch einmal, es ist deshalb besonders wichtig, auch wortwörtlich das wiederzugeben, was gesagt wurde, weil wenn dann noch eine Interpretation dazukommt, dann wird es besonders kompliziert. Es ist aber auch wichtig für die Person, die fragt, diesen Umstand mitzudenken, weil ich erlebe das immer wieder auch in der Supervision von Leuten, die mit Gewaltopfern arbeiten, dass dann irgendwann kommt, naja, die oder der lügt ja eh nur, was soll ich glauben? Also nochmal, es geht nicht um Lüge, sondern es geht darum, dass es schwierig ist, das zu erfassen. Dazu kommt noch etwas anderes, dass die Erinnerung, und das geht uns eigentlich auch bei Situationen, die nicht schockierend waren, die Erinnerung lässt häufig Situationen sich überlappen. Sie kennen das möglicherweise aus Situationen, wenn Sie mit Geschwistern, ich kenne das ganz gut, ich komme aus einer sehr großen Familie, wenn wir Geschwister untereinander besprechen, was war wann, dann gibt es Situationen, wo wir widersprechende Aussagen treffen, und zwar deshalb, weil wir mehrere Situationen zu einer zusammenfassen, und das macht fast jede Person. Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie sagen, ja, damals war ich 8 Jahre alt und da ist das passiert und das, und dann fällt Ihnen ein, das kann eigentlich nicht stimmen. Ich war in dem Alter nicht an diesem Ort. Aber in meiner Erinnerung ist es ganz genau so. Das heißt, in unserer Erinnerung überlappen sich unterschiedliche Ereignisse zu einem Ereignis. Das passiert vorwiegend, wenn etwas länger zurückliegt. Das passiert aber auch dann, wenn dieses Ereignis sehr emotional war. Das heißt, auch hier ist die Aussage, die getätigt wird, möglicherweise so zu betrachten, dass hier mehrere Situationen zusammengefasst werden. Und Sie werden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sicher auch immer wieder feststellen, dass der Täter, der zuerst genannt wird, wenn es um Gewalt oder Missbrauch geht, nicht unbedingt jener Täter ist, der in der weiteren therapeutischen Behandlung wieder genannt wird. Etwas, was auch im Bereich, wenn man mit Opfern von Gewalt arbeitet, immer wieder auftaucht, ist jener Umstand, dass die Unterstützung, die man diesen Personen anbietet, nicht unbedingt sofort als hilfreich empfunden wird. Das betrifft vorwiegend auch Situationen, wo es sich um chronische Gewalt handelt, das heißt Gewalt, die immer wieder passiert. Gewalt, die immer wieder passiert, wo es sich um Täter handelt, die mögliche Bezugspersonen sind oder die aus dem bekannten Verwandtenkreis stammen, da ist es sehr schwierig zu sagen, ja, da ist wirklich etwas passiert, da geht es um Gewalt. Das heißt, wenn Sie feststellen, hier könnte Gewalt vorliegen, ist es nicht unbedingt so, dass die betroffene Person sagt, danke, dass mir endlich jemand hilft. Möglicherweise reagiert die betroffene Person so, dass sie sagt, was erlauben Sie sich eigentlich? Mischen Sie sich nicht in meine Familienangelegenheit ein. Das ist ganz häufig auch bei Frauen, die in gewaltvollen Beziehungen leben. Hier geht es letztendlich ja auch darum, den eigenen Status aufrechtzuerhalten. Auch diese Frau möchte als beziehungsfähige Frau gelten. Sie möchte respektvoll behandelt werden. Und die Vermutung, die ihr entgegengebracht wird, sie befindet sich möglicherweise in einer Beziehung, die nicht ganz so toll läuft, wie sie es darstellt, ist für sie ein Angriff. Das heißt, auch damit muss man rechnen. Ich erwähne es deshalb, weil auch das immer wieder vorkommt, vor allem auch im Schulkontext bei Lehrkräften, die die Idee haben, auch bei Kindern, wenn sie Verletzungen wahrnehmen und das direkt ansprechen, so die Erwartungshaltung haben, das Kind fällt mir jetzt um den Hals und bedankt sich bei mir. Und es kann aber sein, dass das Kind sich absolut zurückzieht und nicht um den Hals fällt und eigentlich eher böse ist. Das heißt, es ist sehr wichtig, sehr behutsam vorzugehen, einerseits anzusprechen, ich sehe hier etwas, ich vermute hier etwas, aber auch zu respektieren, dass es möglicherweise der falsche Zeitpunkt ist. Das können wir einfach in dieser Beratungs- oder Begleitungssituation ja nicht wissen. Was sicher auch wichtig ist, wenn man mit diesem Thema konfrontiert ist, dass es zum Thema Gewalt viele Mythen gibt. Ein Mythos, vor allem wenn es sich um Gewalt innerhalb von Beziehungen, von Erwachsenenbeziehungen handelt, ist den Satz, den ich immer wieder höre, naja, diese Frau hat sich ja diesen Mann ausgesucht, der wird schon zu ihr passen. Das höre ich relativ häufig. Das Problem ist, wenn dieser Mythos im Hinterkopf arbeitet, dann ist es so eine Art subtile Schuldzuweisung. Aber auch andere Mythen von Gewalt herrschen in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, das ist eine Art Familiensache, die streiten ja nur. Das ist ja nicht, das kann man ja nicht so beurteilen. Oder auch der Mythos, dass Gewalt sichtbar sein muss anhand von Körperverletzungen. Das ist aber heute schon einige Male erwähnt worden, dass wenn es keinen Befund gibt, wenn keine Verletzung festgestellt worden ist oder werden kann, dass das nicht aussagt, dass keine Gewalt vorliegt. Das ist ja heute schon einige Male erwähnt worden. Ja. Bei Verdacht auf Gewalt ist es daher sehr wichtig, sehr behutsam vorzugehen. Das bedeutet auch, und das ist das, was ich vorher schon eingeleitet habe, dass gute Ratschläge oder Tipps, Sie sollten sich doch mal an eine Beratungsstelle wenden, ja? Oder vielleicht auch der Ratschlag an das Kind, ja, hast du schon mal mit einer Vertrauenslehrerin gesprochen? Diese Ratschläge können, sage ich mal, ganz falsch ankommen und werden häufig nicht angenommen. Was auch immer wieder sich als problematisch herausstellt, das erlebe ich ja wirklich am häufigsten im Schulkontext, dass das Feststellen, hier liegt Gewalt vor, es handelt sich um ein Kind, natürlich bei der Person, zum Beispiel bei der Lehrkraft, auch eine eigene Hilflosigkeit auslöst und das Bedürfnis auslöst, sofort etwas tun zu wollen. Ja, das ist eine ganz normale, eigentlich eine sehr nette menschliche Reaktion. Das Problem ist aber, dass es ganz häufig zu übereilten Hilfsaktionen kommt. Das heißt, es kann zum Beispiel passieren, die Lehrkraft hat den Eindruck, hier ist etwas passiert, denkt sich, aber ich fühle mich da aber überhaupt nicht kompetent, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, meldet das möglicherweise der Direktion. Die Direktion, die jetzt nicht im engen Kontakt mit dem Kind steht, unterliegt jetzt auch nicht irgendeiner Verschwiegenheitspflicht oder Möglichkeit, sagen wir mal einer Verschwiegenheitsmöglichkeit, und meldet das der Polizei. Das geht manchmal relativ rasch. Das Problem ist, dann ist es oft ganz offiziell und dann muss etwas getan werden. Das Kind ist dann recht schnell verunsichert und wenn es sich tatsächlich um Gewalt handelt, das heißt, das Kind ist ein betroffenes Kind und hier wird zu schnell gehandelt, kann es passieren, das was heute auch schon beschrieben worden ist, dass dieser Fall wird wieder dann ruhend gelegt, weil eigentlich ist ja eh nichts, das Kind sagt auch nichts aus, es passiert nichts, das Kind verbleibt in dieser Situation und es wird sich wahrscheinlich hüten, jemals wieder eine Andeutung zu machen. Das heißt, ich empfehle tatsächlich, wenn etwas beobachtet wird oder wenn der Verdacht nahe liegt, dass es um Gewalt geht, sehr wohl zu reagieren. Die erste Reaktion ist tatsächlich, sich selbst Unterstützung zu holen. Das heißt, ich bin hier als Vertrauensperson auserkoren worden. Ich stehe hier an erster Reihe in der Arbeit, in der Begleitung eines Kindes, einer Jugendlichen, einer Erwachsenen und ich brauche jetzt Unterstützung, damit ich alle Schritte begleiten kann. Und auch, letztendlich geht es auch darum, hier die Dokumentation klarer zu machen, was passiert denn? Weil bei Fällen, die auch wenn zum Beispiel am Amt für Jugend und Familie Fälle hereinkommen und es meistens ist es ja dann, wenn etwas schief geht und es muss im Nachhinein berichtet werden, was wurde denn getan? Genau dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man sagen kann, ich habe von der ersten Minute an mir Unterstützung geholt, Supervision geholt, Fachunterstützung bei zum Beispiel beim Kinderschutzzentrum. Ich habe mich begleiten lassen. Das ist auch, also es ist natürlich persönlich wichtig, es ist professionell, von der professionellen Seite her wichtig, aber es ist auch wichtig, weil man ja nie weiß, wie auch diese Situationen weitergehen können. Ganz klar ist natürlich, dass in akuten Situationen man nicht diese Möglichkeit hat zu sagen, ich hole mir da jetzt Supervision, ich hole mir Fachunterstützung und dann ist es in den meisten Fällen wichtig, entweder das Amt für Jugend und Familie zu benachrichtigen, beziehungsweise im Notfall, also in der ganz, ganz akuten Gewaltsituation die Polizei. In Wien ist es so, dass das Jugendamt ist ja nur bis um 16 Uhr erreichbar, dass das Servicetelefon sehr wohl bis 18 Uhr erreichbar ist und dass das die Zentralstelle ist, die dann auch an das zuständige Amt weiterleitet, weil letztendlich kann man ja nicht wissen, welches ist die zuständige Stelle. Das heißt, es gibt sehr wohl Vermittlungsstellen, an die man sich wenden kann. Die Polizei, und das werden Sie wissen, hat, wenn es sich um häusliche Gewalt handelt, sehr wohl die Möglichkeit, den Gewalttäter mal von zu Hause wegzuweisen. Und immer dann, wenn eine Wegweisung passiert, dann werden auch die Opferschutzeinrichtungen sofort informiert. Das heißt, es läuft immer parallel. Die Wegweisung des Täters steht niemals alleine für sich da. Wenn es um eine Anzeige geht, es ist heute schon sehr viel von möglicher Anzeige gesprochen worden, dann ist es empfehlenswert, den betroffenen Personen die Möglichkeit einer Prozessbegleitung anzubieten beziehungsweise wirklich nahezulegen. Es ist nun mal so, dass die Polizei, und da geht es gar nicht darum, ob die lieb sind oder nicht lieb sind, die Polizei hat eine gewisse Verpflichtung, dem nachzugehen. Und in dieser Verpflichtung, mit dieser Verpflichtung verbunden sind auch bestimmte Fragen, die gestellt werden müssen. Es wird immer versucht, dass Befragungen von Opfern sehr behutsam gestaltet werden, dass geschaut wird, ob es eine Polizistin gibt, wenn es sich um zum Beispiel ein Mädchen, eine Jugendliche, eine Frau handelt. Aber dennoch handelt es sich um Fragen, die für die betroffene Person auch als sehr unangenehm erlebt werden können. Das heißt, immer wenn es um Anzeige geht, ist es sinnvoll, eine Beratungsstelle parallel zu informieren, die Prozessbegleitung anbietet, da die Beratungsstelle erstens einmal die Person auf die Fragen vorbereitet, und das ist wichtig, das heißt, die Fragen werden vorher durchgegangen und durchgesprochen, und zweitens begleiten diese Beraterinnen tatsächlich die Person zur Befragung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung. Wenn noch einmal zurückgehend zu vorher, weil ich gesagt habe, gut gemeinte Ratschläge oder Tipps werden oft nicht gerne angenommen. Was sehr wohl angenommen wird, ist das Berichten dessen, was man selbst wahrnimmt. Also meine Erfahrung mit Personen, die Gewalt erlebt haben, ist, dass in dem Moment, wo ich sage, du oder sie haben dieses und jenes erlebt, ja, das ist natürlich sehr untergriffig und sehr interpretierend. Wenn ich aber sage, ich sehe, du bist sehr durcheinander. Die letzten Tage warst du nicht so verwirrt. Ich sehe, was auch immer. Vielleicht sieht man Verletzungen, häufig ist es aber nur das Verhalten. Ich wiederhole das, was ich sehe, und ich bringe meine Sorge an. Es kann auch sein, dass ich dazufüge, und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das, was ich bei dir sehe, auch immer wieder bei Personen vorkommt, die Gewalt erlebt haben. Ich verkürze das jetzt, es ist ein längerer Satz. Genau dieser Satz wird viel mehr angenommen und viel leichter angenommen, weil ich nicht sofort sage, es geht um dich, sondern meiner Erfahrung nach reagieren andere auch so. In dieser Weise, ich lasse der Person sozusagen die Möglichkeit offen zu sagen, nein, bei mir ist es gar nicht. Immer wieder passiert es aber, dass mir vor allem Kinder und Jugendliche in diesen Gesprächen dann erzählen, ja, stell dir vor, bei meiner Freundin ist es nämlich so. Und sie erzählt dann ihre eigene Geschichte über die andere. Und manchmal kommt sie über diese Geschichte, irgendwann ist sie in der eigenen drinnen. Irgendwann vergisst sie, dass sie über die Freundin gesprochen hat. Das ist eine Möglichkeit, aus dieser direkte Konfrontation anzugehen, zu zeigen, ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr, ich verstecke mich nicht, ich tue nicht so, als wäre nichts gewesen, und trotzdem lasse ich den Spielraum offen eines Gesprächs und auch den Spielraum der Entscheidung, möchte die Person sich mir gerade anvertrauen oder nicht. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, bin ich die geeignete Ansprechperson. Das muss ja nicht unbedingt sein, nur weil ich an einer bestimmten Stelle sitze. Wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt, ich habe es schon erwähnt, dann ist es wichtig, eine Meldung am Amt für Jugend und Familie zu machen. Gute Rechtsinformationen gibt es bei den zuständigen Kinder- und Jugendanwaltschaften, die es in allen Bundesländern gibt. Und wenn es sich um Gewalt oder Missbrauch an Kindern handelt, sind die Kinder- und Jugendanwaltschaften auch meistens involviert. Was viele nicht wissen, ist, dass die Frauenhäuser auch Kinderschutzeinrichtungen sind. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kind in einer Familie von Gewalt bedroht ist, wenn Gefahr besteht, dass sich diese Gewaltsituation wiederholt, die Mutter aber jetzt selbst nicht von dieser Gewalt ausgesetzt ist, aber es darum geht, die Mutter mit dem Kind zu schützen, dann kann man diese Personen sehr wohl ins Frauenhaus überweisen. Und im Frauenhaus sind also nicht nur speziell geschulte Beraterinnen für die Frauen da, sondern auch für die Kinder. In den meisten Bundesländern gibt es auch Kinderschutzzentren, die ganz unterschiedlich gestaltet sind. Nicht in allen Kinderschutzzentren ist es möglich, auch zu übernachten, ja, sind dann wirklich eher die Frauenhäuser. Zum Beispiel im Wiener Kinderschutzzentrum ist es so, dass es in erster Linie das Angebot zur supervisorischen Begleitung für Fachpersonen beziehungsweise auch zur psychotherapeutischen Begleitung von allen Personen dieser betroffenen Familie zum Beispiel, sind die da. Ja, die Notrufnummer, die sowohl für Betroffene als auch für Fachpersonen empfehlenswert ist die Nummer der Frauenhelpline. Die Frauenhelpline fühlt sich nicht nur für Frauen und Mädchen zuständig, die von Gewalt betroffen sind, sondern auch für Fachpersonen, die mit diesen Frauen konfrontiert sind. Und das, was ich ganz praktisch finde, die Frauenhelpline ist nun einmal rund um die Uhr erreichbar, einerseits, und vor allem haben sie ein Beratungsangebot in unterschiedlichen Sprachen. Und gerade wenn man in der Nacht Dienst hat und keine Dolmetscherin zur Verfügung hat, ist es manchmal eine gute, vielleicht eine Notlösung, weil ich nicht selber mit der Person sprechen kann, aber zumindest eine Option. Weil heute war irgendwann einmal die Frage im Raum, wie das ausschaut mit männlichen Tätern und Täterinnen. Diese Frage wurde heute irgendwann einmal gestellt und dazu möchte ich nur sagen, es ist so, dass die Zahlen, man sagt, die Zahlen liegen im Moment so, dass die Täterinnen im Steigen sind, also die Zahlen der Täterinnen sind im Steigen. Das bedeutet aber nicht, dass es plötzlich mehr Frauen gibt, die als Täterin auftreten als früher, sondern es bedeutet nur, dass wir uns in einer gesellschaftlichen Umdenkungsphase befinden. Es war jahrelang so, dass wenn es vor allem um sexuellen Missbrauch gegangen ist, man eigentlich vorwiegend oder immer nur an den männlichen Täter gedacht hat und Frauen, also dass das eine Frau auch tun könnte, das war einfach in den Köpfen nicht da. Deshalb hat es auch keine Täterinnen gegeben, weil es hat auch niemand nach einer Täterin Ausschau gehalten. Ja, dass diese Zahlen im Steigen sind, hat etwas damit zu tun, dass man mehr schaut und man achtet mehr darauf, könnte es sich um einen Tatbestand handeln, der von einer Frau ausgeht. Die Handlungen sind tatsächlich dann etwas anders als bei Männern, aber es ist definitiv sexueller Missbrauch. Also als ein Beispiel zum Beispiel, wir hatten einmal einen Jungen, der sehr auffällig war, wurde dann vom Kinderschutzzentrum auch betreut. Er ist in der Schule aufgefallen, also es hat zuerst geheißen, sexuelle Auffälligkeit, da sind wir immer sehr vorsichtig, weil also im Zuge meiner sexualpädagogischen Tätigkeit wird mir so häufig von sexueller Auffälligkeit berichtet, die einfach keine ist, ja, die zur Entwicklung gehört, so wie sich die Kinder zeigen, aber da war es wirklich so, er hat sehr starke sexuelle Annäherungen vorgenommen, und zwar nicht altersadäquat, sondern mit Ausziehen, mit körperlichen Übergriffen auch an Lehrerinnen bzw. an Schulkolleginnen und kam in Betreuung. Und er war grundsätzlich auch vom sonstigen Sozialverhalten, sehr salopp ausgesprochen, eher problematisch, er konnte sich nicht in die Gruppe einfügen und es ist ihm wirklich schwer gefallen, im Gespräch auf Fragen zu reagieren. Und nach längerer Betreuung hat sich dann herausgestellt, dass dieser Bursch hat mit seiner Mutter alleine gelebt. Sie hat von Anfang an, auch wie er noch ganz klein war, war das einfach so üblich, dass sie sich in der Wohnung nackt bewegen, dass sie auch am Abend gemeinsam sich ins Bett kuscheln und fernschauen und dass das nun mal auch nackt passiert. Dieser Bursch war aber dann mittlerweile schon über 10 Jahre alt und dieses nackt Zusammenkuscheln hat schlicht und einfach bei ihm eine sexuelle Reaktion hervorgerufen. Das hat ihn sehr verwirrt. Es war dann auch möglich, er konnte es dann auch zum Ausdruck bringen, dass er durch seine Mutter permanent erotisiert war. Es ist nicht zu einer Handlung gekommen. Also diese erotische Stimmung ist nicht in eine Handlung übergegangen, aber es war eine permanente Erotisierung hier. Er konnte mit dieser Spannung überhaupt nichts anfangen und es war im Umgang untereinander ständig die Stimmung, das ist Normalität. Er wusste nicht, wohin damit. Ja, es ist ein extremer Fall, ja. Kommt jetzt nicht häufig vor, aber daran sieht man, was auch heute schon öfters erzählt worden ist, Missbrauch bedeutet nicht unbedingt spezielle Handlungen. Es ist auch heute schon einmal erzählt worden, womit wir immer wieder konfrontiert sind, dass zum Beispiel Pornofilme geschaut werden vom älteren Bruder oder von einem anderen Familienmitglied und dass kleinere Kinder, auf die aufgepasst wird, sich im selben Raum befinden und mit diesen Bildern konfrontiert werden. Und diese Bilder, dieser Dauereinfluss von diesen Bildern macht natürlich etwas mit den Kindern, es macht Stimmung. Sie sehen Bilder, die zum Teil auch sehr grenzüberschreitend sind. Es sind grenzüberschreitende Handlungen, mit denen sie konfrontiert sind und die sie nicht unbedingt verarbeiten können. Noch zu dem Thema Täterinnen, eine andere Täterin, von denen uns auch in der Ausbildung immer wieder berichtet wurde, ist ein Fall von einer Frau, die als Tagesmutter gearbeitet hat und in der Betreuung als Tagesmutter die Säuglinge, die sie zur Betreuung bekommen hat, oral missbraucht hat. Das heißt also, und es handelte sich vor allem um kleine Buben. Sie hat den Penis in den Mund genommen und sich selbst dadurch erregt. Dieser Fall wäre vermutlich nie aufgefallen, wenn nicht ihr 16-jähriger Sohn selber dann Täter geworden wäre. Aber bitte, da gibt es jetzt nicht unbedingt eine Kausalität. Man kann jetzt nicht sagen, alle, die selbst missbraucht wurden, wären später Täter. Bei ihm war es der Fall. Und dadurch, dass er dann zu Gericht musste und sie auch hinzitiert wurde, ist der Fall erst aufgekommen, weil sie in dieser Situation als Mutter dann plötzlich ist ihre eigene Geschichte aufgebrochen und um ihn zu schützen, hat sie dann diese ganzen Situationen erzählt. Ich erzähle das jetzt nur, um auch deutlich zu machen, wir haben alle ein gewisses Bild, so funktioniert Gewalt. Es geht auch darum, zu bedenken, Gewalt gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Und wir können nur das, was wir sehen und wahrnehmen, so einmal so nehmen, wie es ist. Wir können nicht interpretieren. Also wir können nicht sagen, nur das eine oder nur das andere bedeutet Gewalt. Als letztes, es ist ja doch schon spät, es ist ja immer die Frage, was kann man tun, wie kann man Gewalt überhaupt vermeiden, beziehungsweise, was ja auch die Panik von, denke ich mir, von uns allen ist, die wir mit Menschen arbeiten, ist, dass Gewalt in unserem Umfeld passiert und wir merken es nicht. Ja, das ist ja doch eine gewisse Angst. Ja. Ich bin konfrontiert mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und da ist eigentlich jemand ständig von Gewalt betroffen und ich merke es nicht, was kann ich tun, um diese Situation zu vermeiden. Das eine ist, und das ist eigentlich was wirklich ganz was Einfaches, das ist tatsächlich etwas bringt und wichtig ist, wenn in einer Stelle, in einer Ordination, in einer Beratungsstelle, wo auch immer man sich befindet, wo auch immer man arbeitet, durch das Auflegen von Broschüren, durch Plakate deutlich gemacht wird, wir beschäftigen uns genau mit diesem Thema. Das zum Beispiel von der Frauenhelpline, wenn die Visitkarten aufliegen, dann ist es einfach da, es ist Normalität, dieses Thema anzugehen, sich auch darum zu kümmern, ist Normalität. Das ist ein wichtiges Signal. Viele Frauen, die die Telefonnummer bekommen, bekommen sie so, ja, indem sie sich dann irgendwo mal mitnehmen und indem sie merken, aha, da in dieser Ordination ist es auch Thema. Frauen oder auch Männer, die dann letztendlich das ansprechen, dass sie von Gewalt betroffen sind, machen es am ehesten dort, wo sie merken, dort darf ich auch. Und das machen Broschüren, machen ein ganz einfaches Signal. Das andere ist natürlich die persönliche Kompetenzerweiterung, was Sie jetzt und heute diesen ganzen Abend auch gemacht haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Welche Informationen gibt es, welche und vor allem auch welche Vernetzungsmöglichkeiten, vor allem bei Missbrauch, erlebe ich das selber immer wieder, dass oft unterschiedliche Institutionen in einen Fall, sagen wir mal, wir nennen es halt einen Fall, involviert sind und es offensichtlich immer noch nicht üblich ist, dass diese Institutionen miteinander sprechen. Ja, das ist sehr, sehr schade. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch übergreifend über die unterschiedlichen Institutionen, ist extrem wichtig, vor allem, wenn es sich um Gewalt handelt, da manchmal parallel gearbeitet wird und manchmal, ohne es zu wissen, so gearbeitet wird, dass es eigentlich nicht zusammenpasst. Und das passiert, wenn man nicht sehr feinfühlig, auch wenn man mit Personen zu tun hat, nachfragt oder schaut, bei wem ist diese Person noch in Betreuung. Ja? Gerade bei Missbrauch muss ich dazu sagen, dass es manchmal auch passiert, dass Personen, die missbraucht wurden, manchmal auch sozusagen die Institutionen missbrauchen, aber nicht, weil sie so böse sind, sondern weil das Beziehungsprinzip ist, dass diese Personen kennen und das dann manchmal auch mit der Institution passiert. Das heißt, sie haben das sehr wohl immer wieder, dass jemand kommt und sagt, ich war dort, aber da bin ich so schlecht behandelt worden, ich komme jetzt zu Ihnen, weil Sie sind so lieb, bitte betreuen Sie mich. Und manchmal, wenn wir dann bei den Helferkonferenzen sitzen, wissen wir, das wird überall gesagt. Und natürlich, weil man stolz ist, man freut sich, ach, ich bin besser als die anderen, es ist doch irrsinnig nett, ja, ich bin doch die bessere Beraterin, kann es dann passieren, dass man arbeitet und investiert und eigentlich aneinander vorbei arbeitet. Also Vernetzung und Kompetenzerweiterung im Sinne von, wer könnte hier alle drinnen sein, wen könnte ich anfragen, wer könnte mit dieser Person vertraut sein, ist ein sicher ein wichtiger Aspekt. Und als letztes, und das habe ich eh vorher schon gesagt, ist das Ansprechen dessen, was ich sehe, ist das Niederschwelligste und einmal das beste Hilfsangebot, was man in der akuten Situation leisten kann. Danke.